will anders starten, als ich es eigentlich gedacht habe. Ich will den Predigtext von heute Morgen am Stück einfach mal vorlesen. Bewusst, ohne dass ihr ihn vor Augen habt, lasst einfach mal. Versucht euch das vor dem inneren Auge vorzustellen, was ihr da hört, ohne dass ihr euch jetzt da die wildesten Bilder ausmalt. Sondern wenn ich sage, versucht euch das vorzustellen, überlegt euch, was ist gemeint? Um was geht es bei diesen Bildern? Ich lese in Offenbarung 1, Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Habt ihr schon mal eine Stimme gesehen? Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Hast du schon mal eine Situation erlebt, wo dir Jesus so begegnet ist, dass es dich förmlich umgehauen hat? Wir kennen verschiedene so Situationen aus der Bibel. Der Petrus ist eine. In dem Moment, wo Jesus bei ihm im Schiff war und dann der riesige Fischfang passiert ist, da hat er nicht anders können, als vor Jesus auf die Knie zu gehen. Mir ist auch der Paulus in den Sinn gekommen und an die Paulusstelle werden wir, oder an die Stelle in der Apostelgeschichte werden wir heute auch noch erinnert werden. Der Paulus, der von Jesus derart überrascht worden ist, in einem Moment, wo er nie erwartet hat, dass er blind geworden ist und von seiner Gegenwart nur auf die Knie gesunken ist. Vielleicht hast du schon mal etwas Ähnliches erlebt, im Moment, wo dir Jesus in seiner Größe begegnet ist, in einer Dimension, die du vielleicht nicht gekannt hast, wo du einfach hast müssen arbeiten, wo du vielleicht einfach nur still geworden bist, wo du gemerkt hast, jetzt kann ich gar nichts mehr sagen. Jedes Wort wäre falsch, jedes Wort. Es gibt gar kein Wort. Der Johannes erlebt so eine Situation da. Und zuerst ist es einfach ein starkes Bild, das er sieht. Aber gehen wir der Reihe nach, wir wollen die Verse der Reihe nach anschauen. Ich werde Vers 9 nochmal lesen. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam. Genau. Hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Oder, wie wir es eben gerade vorher gehört haben, in den Elbefelder, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse oder Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel Patmos und so weiter. Auf der Insel Patmos werden wir gar nicht gross eingehen, das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Mir geht es um die beiden Wörter, Brüder und Mitteilhaber oder Mitgenosse. Das eine, wir haben es letztes Mal schon davor gehabt, Johannes stellt sich gar nicht gross vor. Und er hat ja wirklich viel aufzuzählen gehabt. Er hat können sagen, hey, ich bin einer von denen, wo Jesus von Anfang an miterlebt hat. Ich bin sein Lieblingsjünger gewesen. Ich habe die grosse Erweckung in Jerusalem erlebt, wo an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich bin mitbeteiligt gewesen an dem. Ich habe Gemeindegründungen miterlebt. Er selber ist zu dem Zeitpunkt, bevor er auf der Insel Patmos war, in Ephesus gewesen, ist dort irgendwie in einer Form, vielleicht auch der Leiter der Gemeinde gewesen, sicher im Leitungsteam. Er hat da so einen grossen Katalog gehabt, den er konnte vorweisen. Macht er da aber nicht. Weil es auf das gar nicht ankommt. Es geht weder um das, was du vorzuweisen hast im Glauben, noch um das, was du leistest im Glauben, noch irgendwelche Erfolgserlebnisse. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um Jesus. Und das sagt er da. Es gibt nämlich etwas, oder es sind eigentlich drei Begriffe, ich nehme da noch dazu, es sind die drei Begriffe, nehmen wieder weg, wo alle die Ergänzung haben, in Jesus. Und er sagt der Gemeinde da, wir sind gleich an diesem Punkt. Wir sind Geschwister, die in dem hinein, dass wir in der Bedrängnis stehen. Und zwar nicht durch irgendetwas, sondern der Grund von dieser Bedrängnis ist Jesus. Bedrängnis können wir ja aufgrund der unterschiedlichsten Sachen erleben. Es können uns Notsituationen bedrängen, es kann uns Krankheit bedrängen. Das hat Johannes da nicht im Blick. Es geht ihm um die Bedrängnis wegen Jesus. Durch das Teilhaben an Jesu Reich. Eben das Königtum da in der Mitte. Das ist der Grund, warum er Bedrängnis erleidet. Und für uns, wir erleben vielleicht im Moment so ein bisschen ansatzweise Erdrutsch an gewissen Punkten. Wir merken, unsere Werte, unsere christlichen Werte werden immer mehr in Frage gestellt. Wir spüren vielleicht da und dort auch etwas, dass es das kann kosten, dass es uns, ja, dass es nicht immer so rund läuft, wenn man zu Jesus stehen und wenn man an dem Punkt konsequent sein will. Vielleicht erlebst du es im Geschäft. Vielleicht gibt es Situationen, wo du vor die Entscheidung gestellt wirst. Mache ich jetzt das, was mir der Chef sagt? Und fälsche da in der Bilanz oder in was auch immer? Oder bin ich konsequent und es kostet mich meine Arbeitsstelle? So Sachen spüren wir vielleicht heute schon mehr, aber eigentlich ist das etwas, was durch die Kirchengeschichte immer durchgegangen ist. Das hat auch die Gemeinde hier zu diesem Zeitpunkt erlebt. Wir haben es letztes Mal schon miteinander angeschaut. Und es waren nicht die Römer gewesen, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Es war vor allem die jüdische Gemeinschaft gewesen, die sich noch stark entgegengestellt hat, der damaligen christlichen Gemeinde. Weil sie an Jesus, den Messias, an den König geglaubt haben. Später ist dann die Verfolgung auch durch das Römische Reich noch gekommen. Es hat schon von 64 bis 68 unter dem Nero so eine Phase gegeben. Der Domitian, der ab dem 81, also 81 nach Christus, als Kaiser geherrscht hat, war der erste römische Kaiser gewesen, der sich als Herr und Gott hat bezeichnen lassen. Also da hat etwas dann angefangen und im 1. und 2. Jahrhundert ist auch die römische Verfolgung von römischer Seite her noch viel, viel konsequenter und viel stärker geworden. Eine Verfolgung, die das Leben gekostet hat. Und es ist um die Frage gegangen von dem Königtum. bin ich mir bewusst, dass das Reich von Jesus nicht das Reich von dieser Welt ist. Bin ich mir bewusst, dass das Königreich von Jesus der Dunkelheit entgegensteht, dass sich da Geister im wahrsten Sinn vom Wort scheiden. Dass das Königtum etwas macht mit mir. Wir haben letztes Mal davon geredet, in der Einleitung habe ich es nur kurz erwähnt, aber dort heisst es im Vers 6, und der uns gemacht hat zu einem Königtum, und dass wir zu dem Königtum gehören, ist mit einem Auftrag oder einer Verantwortung verbunden. Das heisst nämlich, der uns gemacht hat zu Priestern, seinem Gott und Vater. Also das Königtum ist auch verbunden mit einem Auftrag. Priester zu sein in dieser Welt, in den Riss zu treten zwischen Gott und den Menschen, in der Fürbitte, in der Verkündigung, in der Botschaft, die wir weitergeben, in dem, wo wir leben. Es ist eine Würde, in das Königtum zu gehören, und es ist ein Auftrag, es ist eine Verantwortung. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Bedrängnis sind, und dass wir zu dem Königtum gehören, gibt uns auch die Basis, dass wir ausharren können, dass wir dranbleiben können. Ich glaube, es gibt nichts anderes als der Blick auf Jesus, als Bewusstsein, zu was ich gehöre und warum dass es so ist, warum Bedrängnis stattfindet, wo mir aushalten hilft. Menschen in der Bedrängnis, in der Verfolgung, beten nicht darum, dass es aufhört, sondern sie beten darum, dass sie durchheben mögen. Dass sie in dieser Bedrängnis drin die Priesterschaft sein können. Und die wachsende Kirche unter, in Ländern, die verfolgt ist, zeigen uns, dass sie das können. Dass sie das an ganz vielen Punkten können umsetzen können. Dass sie treu sind in dem Sinne, ausharren und geduldig bleiben. Mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit von dem Königtum, das dann wird kommen. Wir lesen weiter. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Sie sprach: Schreibe, was du siehst, in ein Buch. Also stellt euch besser gut nicht das vor, da ist eigentlich eine Schriftrolle gemeint. Und vom Schreiben her ist noch interessant, das sehen wir dann auch später. Nein, das lasse ich weg, das kommt später. Schreibe, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Es ist der Tag vom Herrn, Sonntag, der Auferstehungstag. Der Johannes ist ganz allein auf dieser Insel, in dieser Verbannung. Und gleich nimmt er sich die Zeit raus und sagt, es ist der Tag vom Herrn. Und was macht er? Er sucht Gemeinschaft mit Gott. Und dann kommt da der Satzteil und ich betete im Geist. Mir ist Johannes 4 sofort in den Sinn gekommen. In Johannes 4 geht es in dem Gespräch mit der Samariterin darum, wo ist denn der Ort der Anbetung? Da bei uns oder in Jerusalem beim Tempel? Sie hat nicht gefragt auf die Insel Patmos. Und Jesus hat ihr gesagt, es spielt keine Rolle, wo. Es kommt auch nicht auf die Umstände an. Es kommt darauf an, dass wir in Geist und Wahrheit arbeiten. Das ist der Heilige Geist, der immer wir sind, in die Gegenwart von Gott führt. Und vielleicht hast du es schon erlebt, dass der Heilige Geist so präsent war im Gebet, dass du plötzlich gemerkt hast, du kommst gar nicht mehr nach mit Denken, du kommst gar nicht mehr nach mit dem, was du sagst. Es betet einfach in dir. Vielleicht war das so eine Situation, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle glaube ich, dass das mit auch der Grund war, warum Johannes in dem Moment hat die Stimme von Gott und überhaupt, was da passiert ist, so hören, weil er innerlich bereit war. Wir wünschen uns das ja oft auch, Gott stärker zu erleben. Vielleicht nicht gerade so wie Johannes, wir sind ein bisschen bescheidener, aber wir wollen doch etwas sehen von Gott, wir wollen ihn erleben, wir wollen ihn hören. Sind wir bereit, uns so rauszunehmen wie Johannes? Ich weiss nicht, wie die Umstände waren, ob er vielleicht früher aufstehen musste, dass er nicht hat, weil er nachher arbeiten musste, oder wie auch immer. Ja, es kostet manchmal etwas. Aber in der Begegnung mit Gott ist er parat worden, das zu hören und das aufzunehmen, was nachher gekommen ist. Wenn wir mehr wollen von Gott, sind wir parat, da auch den Rahmen dafür zu schaffen. Sind wir parat, von unserer Seite her zu sagen, ich suche die Präsenz von Gott. Einfach in Gedanken zum Weiterstudieren. Und in dem Moment gehört er einfach der Auftrag, der Johannes. Und da wird schon deutlich, das, was jetzt kommt, das ist zwar für dich wichtig, aber es hat ganz eine andere Dimension. Es soll weitergehen. Es meint die 7 Gemeinden. Aber wir haben es letztes Mal schon gemeint, in dieser 7, Zahl 7 steckt viel mehr. Es ist eine Botschaft, die über dich rausgeht. Aber du bist der, der sie transportieren wird. Ich habe mir so überlegt, wie oft ist es doch so, dass das, was wir selber persönlich empfangen, letztlich der Segen wird, der weiterfliessen kann. Du sollst ein Segen sein, lesen wir im Alten Testament. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir ein Segen wollen sein, wenn wir weitergeben von unserem Glauben, das, was uns wichtig ist, glaube ich, dass wir zuerst selber Empfangende sein müssen. Dass wir zum Kanal werden müssen, wo es durchfliessen kann. Nur dort, wo ich mich mit Gottes Wort auseinandersetze, wo ich in seiner Gegenwart bin, habe ich auch etwas, das ich weitergeben kann. Wenn ich mit dem vertraut bin, wo mich der Heilige Geist daran erinnern kann. Natürlich kann er es auch darüber aus, das ist mir bewusst. Aber ich erlebe es einfach ganz oft so, dass das, was mich selber anspricht, letztlich zum Segen wird für andere. Das, was ich selber lebe, wird dort konkret im Kontakt mit anderen. Und dann eben, er dreht sich um die Stimme zu sehen. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Also jetzt beschrieb da der Johannes, was er gesehen hat. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Was sieht er als erstes? Die 7 Leuchter. Und zum Verstehen, was die 7 Leuchter sind, haben wir einen Erklärungsvers. Das ist der Vers 20. Und was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Also am Johannes sein Blick fällt zuerst auf die Gemeinde, dargestellt als Leuchter. Mir sind 2 Sachen so bewusst geworden. Das eine, das Symbol der Gemeinde. Das Licht, der Leuchter. Es ist, oder es zeigt, was unser Auftrag ist in dieser Welt als Gemeinde. Licht sein. Ich denke, das ist ganz bewusst gewählt. Unser Auftrag ist Licht sein. Und wie können wir das? Durch Jesus, der in der Gemeinde, unter der Gemeinde präsent ist. Er als Licht ist der Grund, dass wir Licht sein können. Er durch die Gemeinde durch. Darin ist eine riesige Ermutigung auch. Es ist nicht unser Perfektsein als Gemeinde oder unsere Grösse als Gemeinde, die uns die Strahlkraft gibt. Es ist einzig und allein Jesus. Und Jesus mitten unter der Gemeinde. Um das geht es. Es geht um Jesus. Jesus, was das Zentrum ist. Alles andere ist einfach nicht wichtig, weil es unser Leuchten nicht ausmacht. Es ist Jesus. Und was für eine Ermutigung, dass Jesus sich selber so präsentiert, als der, der will unter seiner Gemeinde sein. Das ist der Ort, wo er will sein. Der, der auf dem Thron im Himmel sitzt, ist der, der präsent ist zwischen diesen Leuchtern, zwischen den Gemeinden. Das gilt auch für uns, hier in Behringen. Wir sind so ein Leuchter. Wegen Jesus, für Jesus, für ihn, für die Menschen um uns herum. Und es heisst da, und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Das heisst eigentlich, einer wie einem Menschensohn gleich. Der Johannes hat Jesus selber erlebt und Jesus war derjenige, der sich selber immer wieder als den Menschensohn bezeichnet hat. Das war seine Selbstidentifizierung, könnte man eigentlich sagen. Die anderen haben nicht vom Menschensohn berichtet. Jesus hat selber immer wieder von sich selber als dem geredet, der Menschensohn ist. Und der Johannes erkennt ihn als der wieder. In diesem Bild inne wird das für ihn sofort klar. Das ist der Jesus, den ich kenne, den ich gelebt habe mit ihm. Das ist der, der als Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Und gleich ist es eine Dimension, die viel, viel grösser ist. So, dass er nur sagen kann, es hat irgendwo einen Glanz gehabt von dem. Es ist irgendwo in diesem Bild drin gewesen, dass Menschen so sind. Aber es ist viel, viel mehr. Und dann beschreibt er ihn. Zuerst, und da habe ich ja jetzt auf dem Blatt, wer eins bekommen hat, es hat vielleicht nicht für alle gelangt, aber wenn er mindestens so als Ehepaar oder Familie eins hat, er hat ein langes Gewand getragen. Das ist der Hinweis auf das Priestertum von Jesus. Das tut gerade wieder ein ganzes Kapitel auf. Wer das ein bisschen vertiefen will, was das heisst, Jesus ist unser hoher Priester, soll Hebräerbrief lesen. Und ich habe euch die konkreten Kapitel, wo es eben um den hohen Priester von Jesus geht, als Jesus als hoher Priester geht, auch angegeben. Die könnt ihr nachlesen. Er zeigt sich als der hohe Priester, als der, der in Riss steht, in Riss gestanden ist, wo selber, der Priester, der selber zum Opfer geworden ist. Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und er präsentiert sich auch als der König. Auch ein hoher Priester hat den Gürtel angehabt. Aber der goldene Gurt ist ein Würdezeichen vom König. Die königliche Priesterschaft. Wir sind wieder bei Vers 6, der uns gemacht hat zu einem Königtum und zu Priestern. Wir haben nicht irgendwie einen abgehobenen Auftrag. Wir haben die Grundlage in Jesus, der selber König und hoher Priester war. Und da stellt er sich nochmal als das vor. Und darum können wir Priester sein, seinem Beispiel entsprechend. Dann wird er weiter beschrieben, sein Kopf und sein Haar sind weiss wie Wolle, weiss wie Schnee. Eigentlich heisst es da im Text leuchtend. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild vor euch habt, wenn ihr euch das jetzt so vorstellt. Ich glaube eben, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt da eine Figur mit weissem, wallendem Haar vorstellen, sondern da geht es um die Bedeutung von dem. Vielleicht könnt ihr euch einen Schneetag, frischen, weissen Neuschnee vorstellen, wo die Sonne drin scheint. Und ihr versucht in dem einen neuen Weg zu finden. Und es funktioniert fast nicht, weil das Licht ist so stark. Es blendet derart. Und das ist vermutlich nur ein Abglanz von dem da, was da beschrieben wird. Leuchtend, herrlich, Reinheit, Klarheit, Heiligkeit kommt da zum Ausdruck. Das ist das Bild, das Johannes visuell sieht. ist ein Bild, das er Daniel 7 aufnimmt. Ein Vers aus Daniel 7, wo Daniel in seiner Vision beschreibt. Dort redet er vom Uralten, von Adonai, Elohim, von dem Gott, von dem Schöpfergott. Und der Johannes mit dem Bild, wo seine Hörer vermutlich präsent hatten, hat sofort zum Ausdruck gebracht, da ist Einheit. Der Schöpfergott, der spiegelt sich wieder in dem, der gleich ist wie ein Menschensohn. Das ist die gleiche Qualität, das ist der Gott, die Einheit. Und auch die nächsten Bilder, die erinnern, oder das nächste Bild erinnert, an eine Vision von Daniel, das ist Daniel 10,6. Jetzt müssen wir das alles nachschlagen. Wir haben einfach schlicht Zeit dazu nicht. Machen es selber. Augen wie Feuerflammen. Das Bild vom Gericht. Vor diesen Augen bleibt nichts verborgen. Vor diesen Augen ist alles offenbar. Das sind Augen, die bis zum Ende durchsehen. Als ich das so überlegt habe, habe ich gedacht, in all diesen Fragen hinein, was ist Wahrheit, was ist Wirklichkeit, was ist wirklich, auch gerade jetzt in der jetzigen Situation. Ich muss sagen, es ist völlig wurscht, es gibt einen, der weiss es, weil er alles durchschaut. Er kennt die Fakten und es wird irgendwann offenbar werden. Und ich muss es gar nicht wissen. Natürlich hätte ich gerne Anhaltspunkte, aber es wird offenbar werden. Und im Gericht wird Verantwortung getragen werden für das, was ich tue. Und das langt. Das muss langen. Dann geht es um die Füße. Also wir haben jetzt den Kopf gehabt, wir haben die Augen gehabt, jetzt gehen wir zu den Füßen. Im Feuer gereinigt das Erz. Kann einerseits eine Anspielung sein auf den Bronzealtar im Tempel, also wieder aufs Opfer, auf all das, wo die Verbindung zu Gott herstellt. Aber ich glaube, dass es da viel mehr um die Stabilität geht, um die Sicherheit. Da ist etwas massiv, da ist etwas standhaft, nicht aufzuhalten. Der René Christen, der hat ein Buch geschrieben, Lichter in der Finsternis, wo er die ersten 13 Kapitel beschreibt. Und er schreibt dort, nichts und niemand kann Jesus Christus und sein Voranschreiten aufhalten. Mit festem Schritt durchschreitet er mit uns die Zeit der Bedrängnis. Das ist wieder der Weg, den wir vorher in der Arbeitung hatten. Seine Schritte führen die einen zum Gericht, die anderen zur gewaltigen Herrlichkeit. Diesen Füßen nachfolgen, Jesus nachfolgen, um das geht es. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Wiederum, das ist sehr ein konkretes Bild, die rechte Hand. Wenn wir uns jetzt da Jesus oder Gott irgendwo bildlich versuchen vorzustellen, dann sind wir viel zu kurz, das Bild, das sprengt das viel mehr. Da geht es um den Herrschaftsanspruch. Die rechte Hand ist die Hand vom Herrscher. Die Hand vom Besitzanspruch. Und was heisst es? Was haben wir vorher gehört, was er in der rechten Hand hat? Gemeint. Jesus hat einen Besitzanspruch, einen Herrschaftsanspruch. Er wünscht sich, dass seine Gemeinde unter seiner Herrschaft darf stehen. Und aus seinem Maul ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Auch da wieder, da kommt denen, die die Bibel gut kennen, sicher sofort Hebräer 4,12 in den Sinn. Gottes Wort, ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Und ich glaube, das ist auch im Zusammenhang da genau so zu deuten, wenn man nämlich Offenbarung 19 lesen, 15 und 21, kommt das zweischneidige Schwert auch wieder vor und dort geht es um Gericht. Gottes Wort, wo Klarheit schafft, wo Gericht haltet, wo Offenlegung mit sich bringt, Scheidung, Aufdeckung, Klarheit. Der Anspruch hat Gottes Wort nicht nur im Gericht, sondern sein Wort will Klarheit schaffen, will aufdecken, will uns ansprechen und auch in uns trennen, das Dunkle vom Licht. Gottes Wort hat den Anspruch. Und Jesus selber ist das Wort. Also, wenn es um das zweischneidige Schwert da geht, um Gottes Wort, dann ist es Jesus selber, wo die Klarheit, die Trennung wird bringen im Gericht. Und dann haben wir noch das Angesicht. Ich bin heute Morgen spazieren und als ich von Richtung Löningen her wieder nach Behringen gelaufen bin, ist die Sonne so über Behringen gestanden. Rundum hat es Wolken gehabt, aber die Sonne hat so ihre Kraft geschonen. Und ich habe einfach versucht, möglichst lange in die Sonne hineinzuschauen. Ihr wisst selber, was das heisst. Es geht eigentlich gar nicht. Und wenn man dann nachher den Blick wieder wegwendet, ist alles noch beeinträchtigt von dem Licht. Man sieht alles wie durch den gelben Filter durch und braucht einen Moment, bis man sich wieder zurechtfindet. Und nachher bin ich da auf den Hausplatz gelaufen und dann war die Sonne weg. Es war eine ganz andere Atmosphäre. Jesu Angesicht ist die Sonne, wo man reinschaut, wo man eigentlich gar nicht anschauen kann. Das haltest gar nicht aus. Ich habe vorher den Paulus schon erwähnt, wo in der Begegnung mit Jesus, als er die Gemeinde verfolgt hat, so geblendet worden ist, dass er blind worden ist. Das ist mir da wieder in den Sinn gekommen. Was sieht der Johannes? Er hat nur gesehen, außer dem Auftrag am Anfang, wo er die Stimme gehört hat, mit dem Auftrag schreib auf, hat er jetzt nur gesehen. Was hat er gesehen? Ein grosses, unermessliches Bild voller Licht. Zuerst Licht und am Schluss Licht und in der Mitte Licht, überall Licht. So präsentiert sich da der Menschensohn Jesus. Gott selber. Als Licht, als herrliches Licht. Und beim Johannes löst das etwas aus. Ihn schlägt es förmlich um. Er bricht zusammen vor dem Licht. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und dann nahm der Auftrag, schrieb auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Auch das, was du noch wirst sehen. Jetzt redet Jesus. Und es ist so ein anderes Bild. Es ist so eine andere Atmosphäre. Der Johannes liegt am Boden wie tot. Und Jesus sagt ihm, ich habe das Leben im Blick. Mir geht es ums Leben. Ich bin der, der den Tod überwunden hat. Ich bin der, der Leben bringt. Ich selber bin der Lebendige. Ich bin der Ewige. Ich bin der, der immer war und ich bin der, der immer wird sein. Das wird in der Offenbarung immer wieder kommen. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Jesus, der den Rahmen spannt. Und die Herrschaftshand, die Hand, die die Sterne und Gemeinde hebt, die rührt ihn an. Die gleiche Hand. Da ist Distanz und Nähe. Auf einmal. Und der Zuspruch, heb keine Angst. Und da ist es ja das gewaltige Bild von Jesus, das Angst machen kann. Aber Jesus sagt, es geht nicht um Angst, es geht darum, um die Dimension, wo ich bin, wo ich mit mir bringe. Und du musst keine Angst haben, du gehörst zu mir. Ich will das Leben und das Leben soll auch durch dich fliessen. Der Erste, der Letzte, der Lebendige, der den Tod überwunden hat. Amen.